Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu mehr Nachhaltigkeit anschließen können. Und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als Fed Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und auch da nehmen wir euch mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es zum einen alle Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, aber eben auch den Austausch und das Lernen miteinander und voneinander braucht. Und wir, das sind wir, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich halt, dass wir gerade wieder so ein bisschen mehr Podcasts aufnehmen und wieder mit vielen Leuten sprechen und genieße halt jetzt den Hamburger Sommer. Wie geht's dir?
Also das ist wirklich, ich sag das ja mittlerweile echt schon oft, ne? Aber wenn die Sonne scheint, bin ich ja ein anderer Mensch. Also ich war heute Morgen auch so fit direkt. Aufstehen war gar kein Problem. Ich freue mich total auf den Tag. Und vor allem über den Gast, der jetzt mittlerweile wirklich sehr gut bekannt ist hier, würde ich sagen.
Ja, wir haben Ruth von Heusinger nochmal wieder zu Gast. Und also wir können dich ja quasi schon als Stammgast bezeichnen. Schön, dass du halt zum dritten Mal bei uns bist. Und ich denke auch, weil das ja eben eine Reise ist, das Thema Nachhaltigkeit, werden auch am Ende dieses Termins wieder Themen offen bleiben, die man vielleicht nochmal diskutieren kann. Aber für den Fall, dass dich unsere Hörer und Hörerinnen noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir. Du hast das gemeinnützige Unternehmen For Tomorrow gegründet und mit euren Klima-Abos kann man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren. Wer noch mehr dazu hören will, dem empfehlen wir nochmal die Folgen 19 und 98. Denn heute wollen wir uns neben einem allgemeinen Update einem etwas grundlegenderen Aspekt widmen. Du gehst ja sehr transparent damit um, dass du einen hohen Beitrag geerbt hast und unter anderem damit deine Aktivitäten bei For Tomorrow finanzierst, aber auch mit Hanami Ventures in gemeinnützige Unternehmen und Projekte investierst. Wir freuen uns heute, einen Einblick darin zu bekommen, wie man Vermögen sinnstiftend nutzen kann. Ja, Ruth, wie schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, ich freue mich auch total, wieder mit dabei zu sein, weil es war ja wirklich eine Reise, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Da gab es halt Hanami Ventures noch gar nicht. Und es ist wirklich so, ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie so eins zum anderen kommt und wie man sich immer weiter entwickelt in dem Bereich Nachhaltigkeit.
Eine Sache habe ich ja noch unterschlagen, also auch darüber könnte man ja noch sprechen. Du bist ja auch noch Boardmember beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Da hatten wir ja auch schon mit dem einen oder der anderen gesprochen. Also wir haben halt auf alle Fälle noch Themen.
Ja, stimmt. Das ist auch neu seit Herbst letzten Jahres. Weil ich glaube, tatsächlich beim zweiten Podcast, da hatte ich gerade Hanami Ventures gegründet. Da hatten wir das auch schon, da war das ganz, ganz frisch. Aber das mit dem BNW, genau, das ist wirklich ganz neu. Jetzt seit Herbst und dann... Ja, viele gute Entwicklungen sind passiert.
Absolut. Ich habe das jetzt spontan eben mal entschieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil eigentlich fragen wir am Anfang, wie du zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Das haben wir ja jetzt schon zweimal gehört. Aber vielleicht ist eben ganz interessant, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen erzählen. Du hast dann eben mit For Tomorrow und dann kam das und jenes. Also wenn man dann ja mal anfängt, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, gehen ja auch dann ganz viele Türen und Tore wahrscheinlich auf. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie da deine Reise war, eben von For Tomorrow, dann irgendwie ja nochmal dein Vermögen anders mit Hanami und dann jetzt Bundesverband und so weiter. Wie kommt das?
Ja, also es ist wirklich so, wenn man einmal anfängt, dann wird man auch so inspiriert von den Menschen, die um einen rum sind und man erfährt auf einmal so viel, was eben noch zusätzlich möglich ist. Also wo man sich zusätzlich noch engagieren kann, wo man seine Ressourcen noch einsetzen kann in Bereichen, wo man eben vorher noch nicht so aktiv war. Also zum Beispiel Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, dass ich da jetzt mit im Vorstand bin. Das geht halt natürlich auch mehr in die politische Richtung. Da war ich vorher eben noch nicht so aktiv. Das ist wirklich so, dass es einfach wächst. Und das ist auch was ich jetzt bei meinem Erbe zum Beispiel festgestellt habe. Ich habe vor, ja, es sind jetzt fast 10 Jahren schon geerbt und ich habe es erstmal komplett verdrängt und weggeschoben und halt noch nicht genutzt. Und ich glaube, da haben alle von uns noch so Ressourcen, die wir eben noch nutzen können und wo wir eben unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit noch verstärken können. Und die Nachrichten, wenn man die sich anschaut, die zeigen ja, dass es halt auch wirklich immer dringender wird, also dass es da auch dieses Wachstum geben muss. Ja, für mich ist es wirklich so, ich schaue mir auch wirklich immer mehr Bereiche an. Teilweise ist es dann auch unangenehm. Ich wurde jetzt auch eingeladen für ein Wochenende, wo ich hätte hinfliegen müssen. Das habe ich abgesagt, weil mir das passt irgendwie nicht mehr. Vor 10 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch gemacht, aber jetzt ist es irgendwie so, nee, das kann ich dann nicht mehr mit mir vereinbaren?
Also vielleicht nochmal auf den Aspekt Bundesverband nachhaltige Wirtschaft zu kommen. Also ich finde das ja total spannend, da halt jetzt irgendwie auch im Board zu sein. Magst du da nochmal kurz erzählen, was ist denn deine Rolle? Ich glaube, ihr seid ja so ein bisschen aufgeteilt, oder?
Ja, genau. Also es sind 11 Vorstandsmitglieder oder Mitgliederinnen, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so immer gendert. Ist immer besser, das mitzubenennen, weil das Tolle an dem Vorstand ist wirklich, dass sehr viele Frauen da auch mit dabei sind. Die Antje von Dewitz ist ja auch mit dabei. Auch ganz tolle Unternehmerin. Und wir haben die Rollen so ein bisschen aufgeteilt, weil das Feld natürlich sehr breit ist. Und meine Rolle ist eben zum einen natürlich Emissionshandel und alles, was so rund um Klima passiert. Jetzt auch zum Beispiel Klimageld, da habe ich mit den Politikerinnen drüber gesprochen, dass eben ganz wichtig ist, dass das kommt, dass dieser soziale Ausgleich auch stattfindet. Und meine Rolle ist jetzt auch, dass ich eben in den Europäischen Dachverband gegangen bin, Ecopreneur, weil eben viel auf EU-Ebene natürlich entschieden wird. Das wird ja gar nicht von der deutschen Politik entschieden. Auch sowas wie jetzt der Emissionshandel 2, der kommen wird. Das sind halt EU-Entscheidungen und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man auf EU-Ebene auch aktiv wird. Und den Boardsitz dort habe ich eben übernommen.
Also von ganz vielen Seiten, ich merke schon. Jetzt weiß ich, dass ihr euch mit For Tomorrow im letzten Jahr auch stark mit der CSRD auseinandergesetzt habt. Kannst du uns da mal deine Erkenntnisse irgendwie teilen, die du hattest? Weil das ist natürlich gerade in vieler Munde, noch nicht in aller, weil natürlich eine Regulatorik so von der Seite kommt.
Ja, also es ist so, wir sind mit For Tomorrow ja gestartet, einfach nur für Privatpersonen, dass die eben selber was tun können, aktiv werden können für den Klimaschutz direkt hier in Europa und haben das dann ausgeweitet auf Unternehmen, weil wir eben gemerkt haben, da ist auch eine ganz große Nachfrage, dass eben ein Klimaschutzeffekt direkt hier in Europa stattfindet, haben uns da auch im letzten Jahr wirklich stark professionalisiert. Wir haben ja das FINEO-Wirksiegel dann auch verliehen bekommen. Die haben uns wirklich 6 Monate komplett durchleuchtet, haben auch nochmal dafür gesorgt, dass eben wir bei For Tomorrow eben auch so ein bisschen erwachsen geworden sind. Wir haben jetzt auch einen Aufsichtsrat zum Beispiel, haben eine Transparenzseite, wo wir auch die Geschäftsberichte veröffentlichen. Und im Zuge dessen hatten wir eben auch dann wieder ein starkes Wachstum, also auch am Spendenumsatz, auch gerade im Unternehmensbereich und haben uns deswegen intensiver mit CSRD beschäftigt, weil das natürlich die Unternehmen interessiert. Wie kann ich das da reinschreiben? Es ist alles noch ein bisschen im Aufbau gerade, also teilweise sind die Regeln auch noch nicht ganz festgezurrt. Es ist so, dass leider dieser systemische Ansatz mit dem EU-Emissionshandel, auch wenn es so das Klimaschutzinstrument der EU ist, den kriegt man da nicht so gut unter, weil man eben immer bei CSRD genau zeigen muss, in welchem Projekt wurde jetzt wirklich das CO2 reduziert. Und bei einem systemischen Ansatz kann man das nicht. Da weiß man, in dem gesamten System wurde das CO2 reduziert, aber man weiß eben nicht, an welcher Stelle genau. Was sehr gut auf CSRD passt, ist Pflanzenkohle. Das ist auch was, wo wir jetzt eben auch mit reingehen. Das ist auch wirklich was, wo ich schon lange mit liebäugel, weil das zum einen dieses Problem löst der Langfristigkeit. Also wir machen mit For Tomorrow ja auch, dass wir neue Waldflächen schaffen, da neue Mischwälder drauf pflanzen. Und wenn man diese Biomasse dann nachher zu Pflanzenkohle verarbeitet über ein Pyrolyseverfahren, wo das CO2 gebunden bleibt und dann in den Boden bringt, dann bringt man quasi wirklich wieder die Kohle in den Boden und dann bleibt es auch langfristig gebunden. Und das kann man eben in Deutschland auch sehr gut machen und man hat dann noch positive Nebeneffekte, dass das Wasser besser gespeichert wird, dass man nicht so viele Düngemittel braucht. Das ist halt auch was ganz, ganz wichtig ist, weil gerade wachsen die Düngemittelimporte aus Russland, muss man leider auch sagen, da machen wir uns abhängiger wieder von Russland. Da ist es halt sehr gut, wenn man das ersetzen kann. Und das passt eben auch sehr gut in diese CSRD-Richtlinie.
Wie kann ich mir denn das vorstellen, Pyrolyseverfahren? Vielleicht kannst du da vielleicht nochmal so 2, 3 Sätze zu erzählen. Also das Schöne ist ja bei dir immer, dass du es immer auch in den letzten Folgen so erzählst, dass man es eigentlich auch gut nachvollziehen kann. Und insofern nutze ich das mal.
Ja, obwohl ich da wirklich nicht die Expertin bin, aber das ist halt ein Verfahren, also da findet schon eine Verbrennung statt, aber so, dass eben kein CO2 oder kaum CO2 freigesetzt wird. Also ein bisschen CO2 wird schon freigesetzt, aber es ist halt so eine Art Verkohlung. Und das meiste CO2 bleibt dann eben gebunden. Und also ich finde es ganz toll, weil man dieses Material, was dabei entsteht, also die Pflanzenkohle und dabei entsteht auch noch so ein Öl, das kann man halt zum Beispiel auch als Plastikersatz verwenden, wird auch schon gemacht von manchen Unternehmen, die das dann wirklich als Material verwenden. Oder man kann es eben als Düngemittelersatz in den Boden bringen. Und das ist so das ja, das deckt so ganz viele Bereiche ab und passt eben gut in diese neuen Ketten, die wir jetzt schaffen müssen. Und es passt auch gut zu der Aufforstung, weil wenn man aufforstet, dann muss man eben sehr, sehr dicht aufforsten am Anfang, um so ein zusammenhängendes Blätterdach zu haben. Also man pflanzt eigentlich viel mehr Bäume, als langfristig überleben können. Und es gehört halt auch dazu, dass wenn die Bäume dann wachsen, dass man dann eben einen Teil der Bäume wieder rausnimmt, damit die anderen Bäume mehr Platz haben. Also man hat da auch eine einfach eine Biomasse, die entsteht. Und da ist es halt viel, viel sinnvoller, wenn das dann in eine Pyrolyseanlage geht, als wenn das einfach nur verbrannt wird zur Energieerzeugung oder so.
Wir hatten dazu ja auch schon mal hier Malte von Goldeimer da. Der hat das auch schon mal erzählt.
Ah ja, der kann das sicher besser erklären noch. Der steckt da richtig tief drin.
Wenn wir einmal dann nochmal den Sprung zu Hanami machen. Investmenttätigkeiten über einen Manager, das so aufgesetzt hat. Kannst du das ein bisschen erzählen? Wie kam es dazu, zu der Entscheidung? Was hat sich da auch entwickelt? Und welches Potpourri an Unternehmen werden dann auch unterstützt?
Ja, das war wirklich sowas, wo ich halt wieder an dem Punkt war, dass ich meine Ressourcen noch mehr einsetzen wollte für den Klimaschutz und eben gemerkt habe, es gibt so viele tolle Ideen, so viele tolle Startups, aber die sind eben gerade ganz am Anfang, wenn das Risiko noch sehr hoch ist, ist es sehr schwer für die Mittel zu finden. Ich habe das ja mit Fortomore auch durchgemacht. Am Anfang kann man einfach auch noch gar nicht diese externen Zertifizierungen bekommen, wie jetzt das Finio-Wirksiegel, weil die wollen natürlich erstmal auch ein bisschen was sehen, was sie dann prüfen können. Und das ist eben sehr, sehr hart. Und gerade dafür habe ich dann eben Hanami Ventures gegründet. Also das ist einfach so eine Sparschwein-GmbH, nennt man das ja, aus der man dann raus investiert, um eben genau diese Anfangsphase zu unterstützen. Mich hat letzte Woche Eckart von Hirschhausen gefragt, warum ich nicht alles Geld in Emissionsrechte einsetze, weil das ist ja was, woran ich komplett glaube mit Fortomore. Also es ist aus meiner Sicht wirklich der wirkungsvollste Ansatz, wenn man CO2 in Europa reduzieren möchte, einfach Emissionsrechte wegkaufen aus dem verpflichtenden Markt. Das ist ein Markt, der sehr gut reguliert ist, den es schon seit 2005 gibt, also der sehr, sehr lange besteht, sehr, sehr sicher ist. Und da musste ich wirklich lange drüber nachdenken. Und für mich ist es ein bisschen so, ich habe halt ein finanzielles Portfolio. Also im Finanzbereich hat man ja diesen Portfolioansatz. Und ähnlich mache ich das auch im Klimabereich. Und im Klimabereich habe ich einen Teil, den ich eben sehr, sehr sicher anlegen will quasi. Und das ist Emissionshandel. Und den nutze ich natürlich auch zum Beispiel, um meinen eigenen Fußabdruck auszugleichen, weil ich einfach denke, wir sind verantwortlich nicht nur für den Müll, den man so sieht, ne, den schmeiße ich natürlich auch nicht auf die Straße, sondern auch für den CO2-Müll, den ich produziere. Und da möchte ich einfach ganz sicher wissen, dass der ordentlich wieder weggemacht wird. Und da ist der Emissionshandel halt ein sehr gutes Instrument. Sehr, sehr sicher, ist sehr klar, wenn ich ein Emissionsrecht rauskaufe, vermeide ich, dass eine Tonne CO2 in Europa ausgestoßen wird. Das ist halt so wenig Risiko. Sehr, sehr sicher. Und dafür aber auch wiederum auch sehr klar, was man bekommt. Also ich kaufe ein Emissionsrecht weg, habe eine Tonne CO2 dafür vermieden. Das ist so der Grundstock. Das würde ich so ein bisschen vergleichen im Finanzbereich mit einem Tagesgeldkonto zum Beispiel, wo halt so mein Geld drauf liegt, was ich gern haben möchte, um halt irgendwie, wenn mal was kaputt geht oder so, schnell Geld zur Verfügung haben. Das liegt da sehr, sehr sicher. Und ich kriege halt ein bisschen Zinsen auch drauf. Dann der zweite Bereich ist das, wo man halt mehr Risiko eingeht. Und das ist halt für mich der Bereich, den ich jetzt mit Hanami Ventures abdecke, wo ich eben in diese risikoreichen Startups investiere. Und wo eben nicht sicher ist, wie groß der positive Impact mal sein wird. Also es kann sein, dass die einen sehr, sehr großen positiven Impact haben, wenn die wirklich wachsen. Es kann aber auch sein, natürlich, ne, wir kennen ja alle die Statistiken, dass die halt insolvent gehen und dass der Impact damit dann natürlich auch stirbt. Also das ist wirklich das, wo ich halt dann aus Klimaschutzsicht reingehe, weil ich denke, wir müssen auch diese Sachen fördern, aber wo eben das Risiko sehr viel höher ist, auch für den Impact, der dann vielleicht generiert wird. Und da habe ich ein Investment gemacht, das ist bei Pflanzenkohle aktiv. Das finde ich einfach super sinnvoll, weil das auch wieder so ein Puzzlestein ist, den wir erfüllen müssen. Also bei diesen Projekten, die CO2 reduzieren, ist es immer ganz wichtig, dass man wirklich genau trackt, wie viel CO2 habe ich denn wirklich langfristig vermieden oder langfristig aus der Luft geholt. Und da werden oft bei Projekten halt so Nebeneffekte vernachlässigt. Und Cooler Technologies, in die ich da investiert habe, die bilden diese ganze Kette ab und schauen eben auch, wie viel CO2 wird ausgestoßen, wenn zum Beispiel die Biomasse zur Pyrolyseanlage gefahren wird und dann nachher zum Landwirt gefahren wird, wo die dann langfristig im Boden bleibt und wie viel diffundiert dann nachher noch an dem CO2 wieder aus dem Boden raus. Also deckt wirklich diese Gesamtkette ab, dass man am Ende genau sagen kann, hiermit wurde eben so und so viel CO2 langfristig aus der Luft geholt und langfristig gespeichert. Und das ist was ganz, ganz wichtig ist, weil gerade mit diesen ganzen Skandalen, die jetzt auch im freiwilligen Markt sind, muss man einfach sehr, sehr sicher wissen, dass das, was man macht, auch wirklich einen guten Effekt hat und auch wie groß dieser gute Effekt ist. Und dafür finde ich einfach dieses Startup sehr, sehr sinnvoll. Und das war mein erstes Investment. Mein zweites Investment, was ich direkt gemacht habe, also ich habe auch noch in den Fonds investiert, weil einfach diese direkten Investments, die kosten natürlich sehr viel Zeit und das ist so gerade mein großer Engpass. Aber das zweite Startup, das ist was, das geht ein bisschen in einen anderen Bereich. Das geht auch mehr in Richtung Gleichberechtigung, wo ich auch denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das fördern. Und mehr in Richtung Circular Economy, Ressourceneffizienz. Und was die bauen, ist einfach, kennt ihr Couchsurfing? Habt ihr das früher mal gemacht? Ja, ich habe das auch genutzt als Student. Und die bauen eine Couchsurfing, also eine Art Couchsurfing-Plattform. Das heißt auch Couch, das Startup, für queere Menschen und für Frauen speziell. Weil die eben gemerkt haben, queere Menschen und Frauen nutzen das nur ganz, ganz wenig, verständlicherweise. Und damit die eben das auch nutzen können und halt nicht irgendwie sich ein Hotel buchen müssen in einer anderen Stadt, sondern einfach über Couch dann bei jemandem übernachten können. Und das finde ich einfach eine total tolle Sache, dass man das eben diesen Menschen auch zugänglich macht und dass es halt darüber auch die Ressourcen besser nutzt, die halt eh schon vorhanden sind. Und was die auch haben, was ich auch ganz toll finde, die haben so ein Humor-Matching. Also wenn man eben schaut, wer zu wem passt, dann wird das über den Humor gematcht. Und das ist halt, ja, echt schön.
Ja, also ich finde das total gut, das Bild erstmal, das Ganze halt dann eben mit unterschiedlichen Anlageklassen auch zu vergleichen. Ne? Weil du hast natürlich eben auch den Hebel, gerade in diesen frühen Startup-Phasen. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Zeit guckt, sind ja gerade für Startups nicht die rosigsten Zeiten. Ja, also wenn man halt so 2-3 Jahre zurückguckt, da war es ja halt so, dass irgendwie relativ viel Geld da war und eben auch es relativ einfach war, auch Geld einzusammeln. Das hat sich jetzt ja gerade ein bisschen geändert. Und gleichzeitig braucht es ja eben Innovationen und neue Lösungen. Und insofern kann man sich natürlich immer wieder die Frage stellen, wer springt denn da eigentlich ein und wer hilft denn? Und solange es kein anderer macht, muss man das eben machen, wenn man halt über die entsprechenden Mittel verfügt. Insofern finde ich das total interessant. Dazu würde ich mich auch gerne nochmal weiter intensiv mit dir austauschen, liebe Ruth. Denn ich meine, das war ja auch so bei deinem For Tomorrow-Thema, dass du ja auch ja deine eigene Tätigkeit ja quasi auch gar nicht in Rechnung gestellt hast. Ne? Und das ist ja eben auch so, weil du eben entsprechend geerbt hast sozusagen und dann daraus halt deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst und insofern wahrscheinlich auch erst For Tomorrow überhaupt möglich gemacht hast. Ja. Und das dann eben so weiterzutragen und auch anderen zu ermöglichen, ist, glaube ich, unterschätzt. Ja.
Ja. Ja, genau. Ich bin auch bei Because sehr aktiv. Das ist so eine Spendenplattform. Weil für mich ist es halt, also mir geht es vor allem um Impact. Und da sehe ich das auch nicht so differenziert, ob es jetzt irgendwie gemeinnützig ist oder halt klassisch for profit oder ein Purpose-Modell. Das finde ich auch sehr spannend. Da werde ich wahrscheinlich auch bald ein Investment machen. Mir geht es halt vor allem darum, dass es einen großen Impact hat, das, was man macht. Und so war das eben auch bei For Tomorrow. Deswegen habe ich mich auch entschieden, das halt ehrenamtlich komplett zu machen, damit ich eben das Geld, was dann zur Verfügung steht, eben für den Teamaufbau wirklich nutzen kann, damit das Team wächst. Weil je größer For Tomorrow wird, also je mehr wir im Team sind, desto mehr Arbeit können wir leisten, desto größer wird auch wieder der Impact. Und das ist natürlich auch ein großes Privileg, was ich habe. Und das war auch so ein bisschen der Gedanke, da gibt es halt nicht so viele Menschen, die einfach so, denen es halt dann auch nicht wehtun würde, wenn sie da Geld verlieren. Und das war halt auch so ein bisschen der Gedanke, warum ich da gerade in dieser risikoreichen Phase investieren möchte, halt ganz am Anfang, wo man eben noch kaum was weiß über das, ja, wo man halt noch keine Zahlen hat, an denen man sich festhalten kann.
Wenn ich jetzt genau in dieser Phase gerade bin und glaube, ich kann hier was aufbauen, was eben sehr viel Impact generieren wird, wie funktioniert das denn? Tritt man direkt in Kontakt mit dir? Habt ihr schon so eine Art kleines Auswahlverfahren irgendwie etabliert? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen?
Also ich mache es im Moment wirklich sehr nach Bauchgefühl, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich habe halt wenig Zeit und ich habe ja die Freiheit, dass ich niemandem Rechenschaft schuldig bin. Ich mache das einfach selber mit dem eigenen Geld und muss da nicht irgendwie jemandem eben dann das erklären, warum ich genau das mache. Das hat mich auch bis jetzt wirklich selten enttäuscht, das Bauchgefühl. Das ist ganz schön.
Schön.
Aber was ich jetzt auch stärker mache, ist eben in so Business Angel Netzwerken zu sein, wo man eben gemeinsam investiert. Das wäre auch was, also da könntest du dann gerne auf mich zukommen, da könnte ich auch die Kontakte herstellen. Das ist auch immer ganz toll, wenn da mehr Frauen natürlich drin sind, weil es halt im Moment, die Investmentwelt ist noch nicht sehr, sehr ausgeglichen bei dem Punkt, sondern immer noch sehr stark männlich. Und ich denke, das ist auch gut, wenn das halt einfach diverser wird. Und gerade wenn man eben nicht so große Summen hat, die man investieren möchte, dann sind so Business Angel Netzwerke total gut, wo man sich eben zusammenschließt und dann gemeinsam investiert. Da werde ich jetzt bald auch noch zwei Investments machen, über so ein Business Angel Netzwerk, wo wir dann eben gemeinsam investieren. Und das ist auch was, das ist auch von der Zeitinvestition sehr gut, weil man meistens ist es dann eben jemand, der die Gründer oder die Gründerin eben schon kennt und das reinbringt. Und da muss man nicht das Ganze selber machen, dass man eben diese ganzen Kontakte aufbaut erstmal und so.
Und sind das dann klassische Business Angel Netzwerke, die vielleicht auch in nachhaltigere Startups sozusagen zu investieren, vielleicht auch noch ein bisschen neu ist, weil das stelle ich mir ja auch ganz interessant vor, sozusagen, weil du ja automatisch dadurch ja auch wieder Multiplikatorin bist und hier und da vielleicht auch nochmal dieses Thema, weil es ja immer noch oft über uns allen schwebt, dass sich damit kein Geld verdienen lässt, ist ja total interessant, also für alle Beteiligten, oder?
Ja, also und ich gehe halt nur nach Impact, ne? Also so klassische Business Angel Netzwerke mache ich gar nicht. Ich bin in einem, das kam so aus dem Stadtkraftumfeld. Ich habe ja vorher bei dem Energieversorger gearbeitet, der eben auch mit erneuerbaren Energien viel Geld verdient. Und darüber kommt ein Business Angel Netzwerk, was ich jetzt auch wirklich gerade erst entstanden ist. Ein anderes kommt so aus dem Nachhaltigkeitsbereich, was ich darüber kennengelernt habe, die auch wirklich nur in nachhaltige Startups investieren. Und das macht es mir auch wieder viel einfacher, weil dann habe ich so diesen ersten Punkt, da kann ich direkt schon einen Haken dran setzen und muss jetzt nicht irgendwie gucken, okay, ist das nachhaltig oder nicht, sondern das wird halt quasi schon vorgefiltert dann.
Ja, du hattest ja eben nochmal dieses ganze Thema Purpose mit reingebracht, also Purpose Ventures, und die hatten wir ja, den Achim, den hatten wir ja auch schon mehrfach bei uns zu Gast.
Super.
Das ist ja eben auch nochmal ein weiterer Aspekt, ne? Also wenn man halt jetzt ja einfach mal auf diese Investitionen schaut, ist es ja typischerweise so, als Startup-Investor schielst du auch ein Stück weiter drauf, dass du halt irgendwie an irgendeiner Stelle dein Kapital beispielsweise verzwanzigfachst. Und hier sind die ja eben in der Regel gecapped, so wie ich das verstanden habe. Also dass man einfach sagt, okay, man kann auch Geld verdienen, weil es gibt ja auch Sachen, wo man halt auch Geld verliert. Also insofern muss man ja an irgendeiner Stelle auch Geld verdienen, aber eben nicht über die Maßen. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, genau. Genau so. Also für mich ist es so ein Zwischending zwischen Non-Profit und For-Profit. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil es direkt schon so eine Vorauswahl auch trifft, dass man eben nicht diese Investoren drin hat, die halt dann irgendwie, was weiß ich, wie viel Multiples am Ende haben wollen und dann auch unter Umständen gewillt sind, das Unternehmen zu zerstören, nur um halt ihr Wachstum hinzubekommen. Ne? Das ist ja das, was oft halt leider noch in der Investmentwelt schief läuft, dass es eben dieses gibt, ganz viele werden insolvent gehen und ein paar werden halt riesig groß und die zahlen dann alles zurück. Das ist halt aus meiner Sicht auch nicht so nachhaltig, weil da werden wirklich manche Unternehmen einfach zerstört durch diesen krassen Push auf Wachstum, der für manche Unternehmen überhaupt nicht gut ist, die eigentlich schon was Gutes leisten und auch guten Impact bringen, aber halt für die halt dieses krasse Wachstum nicht passt. Und beim Purpose-Modell hat man eben diese Investoren direkt rausgefiltert. Und das ist einfach ganz gut. Und vor allem für jemanden, der halt wirklich auf Impact geht, also dem Impact am wichtigsten ist, mehr als die finanzielle Rendite, passt es halt total gut, weil die halt auch das, was sie dann erwirtschaften, auch eher wieder ins Unternehmen reinvestieren können, um halt den Impact zu erhöhen.
Nimmst du denn wahr, dass das mehr und mehr auch zunimmt? Also diese Art von Investments, die sich auf Impact generieren? Oder ist es so ein bisschen eine Bubble, der man natürlich auch gerade ist? Also gibt es da vielleicht sogar auch Zahlen, dass man das nochmal sieht? Oder hast du da noch mal ein paar Einblicke?
Ja, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wenn ihr da irgendein Experten wird. Weil, also ich bin ja wirklich sehr in der Bubble unterwegs und da sehe ich natürlich, dass es zunimmt, aber das könnte halt auch sehr gebiased sein, weil ich einfach mehr und mehr Leute kennenlerne, die sich damit beschäftigen. Wo ich schon das Gefühl habe, ist, dass die Menschen mehr wahrnehmen, auch gerade vermögendere Menschen, dass die aktuelle Situation einfach sehr stark unsere Freiheit einschränkt. Also wenn man zum Beispiel nicht mehr nach draußen gehen kann, weil die Luftverschmutzung so schlimm ist durch irgendwie, sei es Waldbrände oder Abgase oder sonst was. Das ist halt eine große Einschränkung von Freiheit. Wenn man nicht mehr rausgehen kann, weil es irgendwie wahnsinnig heiß ist und nur noch in klimatisierten Räumen leben kann, das ist halt eine große Einschränkung von Freiheit. Und wenn man nicht mehr rausgehen kann, weil die soziale Ungleichheit so groß ist, ne, das ist auch eine große Einschränkung von Freiheit. Ich habe mit 16 Jahren in Argentinien gelebt, so ein Austauschjahr mit meiner besten Freundin damals zusammen. Meine beste Freundin hat bei einer Familie gelebt, die sehr vermögend war und die in so einem abgesperrten Viertel gelebt hat, mit so einem Portier am Eingang, wo man sich dann ausweisen musste und nur so reinkam. Und ich fand das total schrecklich, wenn man sich da so einen Käfig bauen muss, um sich eben zu schützen vor den anderen Menschen. Das fand ich total die schreckliche Situation. Ich bin so froh, dass wir halt in Deutschland da nicht so eine Situation haben, dass wir halt in irgendwie so abgesperrten Vierteln dann leben müssen. Und das sind halt alles Freiheitssachen. Und ich glaube, das wird den Menschen auch wirklich bewusster jetzt mit der zunehmenden Klimakrise und auch mit der zunehmenden Schere bei der Ungleichheit.
Was sind denn aus deiner Sicht so die nächsten Themen? Du hattest ja dieses ganze Thema Gleichberechtigung noch mit reingebracht, was ja eben auch noch ein schwieriges Thema ist. Bei mir, also wenn ich mal von mir spreche, was mir immer bewusster wird, ist das ganze Thema Demokratie. Mhm. Ja, also sozusagen, was ich halt irgendwie so bei mir jetzt auf der Reise, könnten wir vielleicht auch nochmal im Podcast nochmal überlegen, was hat das eigentlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, da nochmal halt irgendwie den Blick nochmal drauf zu werfen. Hat sich bei dir denn da auch noch mehr verschoben, so wo du sagst, okay, das ist sowas, wo du halt, was du vorher gar nicht auf der, auf der Agenda hattest, weil ich meine, als ich irgendwie angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da war ja natürlich CO2. Und diese ganzen Zusammenhänge, die tauchen ja auch mehr und mehr auf. Wie nimmst du denn das wahr in deiner eigenen Erkenntnis?
Ja, also ich habe mich tatsächlich mehr mit dem patriarchalen System beschäftigt und ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gesträubt gegen dieses, Frauen würden irgendwie alles besser machen und die Männer sind so die Schlimmen und so, weil mir das irgendwie zu pauschal war. Aber je mehr ich mich mit dem patriarchalen System beschäftige, und das ist ja was, ich glaube, in einem matriarchalen System hätte sowas vielleicht auch entstehen können. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ist, weil das irgendwie Männer sind oder Frauen sind. Das liegt halt eher so daran, wie wir eben erzogen werden. Und Frauen werden halt doch mehr so erzogen, dass sie eben mehr zur Rücksichtnahme erzogen werden. Es gibt auch so Studien, dass es zum Beispiel mehr Männer gibt, die narzisstisch sind, was ich ganz krass fand. Wirklich eine große Metastudie. Und ich glaube, das liegt zum größten Teil halt wirklich auch an der Erziehung, weil eben Frauen eher dazu erzogen werden, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken und sich anzupassen und aufeinander zu achten mehr. Und das ist, glaube ich, es gibt dieses Buch, Warum Männer die Welt verbrennen, das ist jetzt gerade aktuell rausgekommen, das wollte ich nochmal lesen. Weil wenn man sich anschaut, wer sind denn so die Wirtschaftsbosse und wer sind denn so die Chefs in den Ländern, das sind halt doch wirklich Männer. Muss man einfach so sagen. Das soll jetzt nicht irgendwie pauschal, also es gibt auch ganz viele tolle Männer, die sich wirklich für Umweltschutz eingesetzt haben, auch in allen politisch, also in, ich sag nicht in allen, ne, aber auch zum Beispiel Klaus Töpfer ist so ein tolles Beispiel, der CDU-Politiker, der sich wirklich auch damals dafür eingesetzt hat, dass Blei verboten wird. Genau, aber ich denke einfach, wir müssen von diesem patriarchalen System wegkommen, was natürlich auch Männer ganz krass in eine Rolle drängt, in eine Rolle, wo die eben dazu angehalten werden, irgendwie was zu zerstören eher oder was zu verbrennen und nicht so sehr zu dem Aufbauen und Wiederherstellen und sowas. Das ist was, wo ich mich jetzt eben auch mehr engagiere wirklich, halt das ist der Punkt Gleichberechtigung. Und wo ich auch denke, das andere ist so ein bisschen Demokratie, hattest du auch angesprochen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, weil ab und zu wird so gesagt, wir brauchen Demokratie für Klimaschutz. Da würde ich nicht direkt zustimmen. Ich bin ja Physikerin, viel Mathematik gemacht. Und das ist immer so die Frage, was wirklich notwendig ist. Und für mich ist es so, wir brauchen eine Demokratie für ein gutes Leben. Das ist für mich total richtig. Für Klimaschutz würde ich jetzt erstmal sagen, per se brauchen wir es nicht. Ich denke, China wird uns wirklich überholen, was Klimaschutz angeht, weil die einfach Sachen total schnell umsetzen können und weil die auch die Katastrophen jetzt auch schon sehr stark spüren und auch wissen, wie viel das kostet. Ne? Das ist dann auch eine ganz einfache Rechnung, es lohnt sich dann. Und auch gerade, wenn die halt Marktführer werden in diesen neuen Technologien. Also das sehe ich ein bisschen differenzierter, aber ich setze mich jetzt auch stärker für Demokratie ein, halt gerade eben, weil ich sehe, für ein gutes Leben brauchen wir auf jeden Fall eine Demokratie. Und gerade wenn Sachen nicht mehr so gut laufen, und das kommt jetzt eben durch die Klimakatastrophe, dass wir die Hochwasserereignisse viel öfter haben als früher, wo natürlich dann auch wieder Menschen mit niedrigem Einkommen viel stärker getroffen werden, weil die oft dann eben doch keine Versicherung haben. Und das ist was, da müssen wir wirklich sehr stark aufpassen, dass es nicht in so eine antidemokratische Richtung geht, weil Menschen, die dann sowas erlebt haben, wo sie eben was verloren haben, das führt sehr leicht dazu, dass eben eine Gruppe gesucht wird, die dafür schuldig ist, wo man so die Schuld abschieben kann. Und das wird halt sehr stark genutzt von den Populisten. Man sieht es ja leider auch, dass AfD halt gewählt wird von Menschen mit niedrigen Einkommen. Obwohl man sich, wenn man sich deren Programm anschaut, ist das eher ein Programm für Reiche. Also die Leute, die die wählen, würden überhaupt nicht von deren Politik profitieren. Das ist was, wo man ganz stark gegensteuern muss, wo ich mich jetzt eben auch mehr für einsetze, weil wir einfach beim Klimaschutz müssen wir eben alle mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir sehen, dass es dann nicht, dass der Populismus nicht so stark die Menschen spaltet in eine Richtung, dass irgendwie, also das merkt man auch stärker, dass Klimaschutz immer sofort dann jetzt als was Negatives gesehen wird und dann auch verbunden wird mit irgendwie, dass einem was weggenommen wird oder so. Deswegen setze ich mich halt auch so stark fürs Klimageld ein, dass eben die Menschen auch sehen, sie kriegen auch wieder was zurück.
Ja, und ich finde, ich finde es einfach auch sehr beeindruckend, wie du da auch deine Kanäle tatsächlich auch nutzt und deine Reichweite auch dafür einsetzt und so. Also wir sehen das und ich finde gerade bist du auch, was Einfall angeht, dass sich ja ein sehr mächtiger Mann scheinbar wirklich dir in den Weg stellt, machst du es ja auch sehr persönlich und ich finde das sehr beeindruckend und will mich da auch wirklich nochmal für bedanken, weil man sieht das ja und liest das und das war bestimmt auch nicht so leicht. Echt, aber das ist total cool, dass du das machst. Vielen Dank.
Oh, danke, Maike. Das bedeutet mir echt viel. Also ich werde jetzt auch am 13. Juli bei einer Konferenz, wo es eben auch wirklich so um Female Empowerment geht, auch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber ich sehe das halt auch wieder systematisch. Ne? Also mir geht es nicht darum, irgendwie einzelne Personen bloßzustellen oder sowas. Mir geht es wirklich darum, das System zu verändern. Und ich sehe auch sehr, wie ich selber halt auch in dem System natürlich auch drin bin und damit aufgewachsen bin. Und das ist schon krass, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so alte Filme anschaut, die ich früher einfach so geschaut habe, sowas wie Star Wars oder James Bond oder so. Und ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, welche Rolle man da eigentlich gedrängt wird als Frau. Aber man lernt daran natürlich. Ne? Man sieht, okay, die Frauen verhalten sich so, die Männer verhalten sich so. Da bin ich auch gerade bei meinen eigenen Kindern, ich habe einen Junge und ein Mädchen, auch sehr am Schauen, dass die nicht so stark in diese Rollen gedrängt werden, weil ich muss ehrlich sagen, bei Kindern ist es ganz, ganz schlimm, wie stark das gegendert ist und wie stark da irgendwie so Rollenverteilungen sind. Und daran lernen die natürlich, ne? Die suchen ja auch nach Orientierung und wollen sich auch irgendwie richtig verhalten. Ja, da haben wir noch viel zu tun.
Auf jeden Fall.
Aber das ist ja auch schön. Wenn man halt irgendwie auch Bock hat, ein bisschen anzupacken, dann hat man eben auch was zu tun. Ne? Also insofern muss man es vielleicht einfach mal positiv framen.
Ja, genau. Und da können wir noch so viel Sachen verbessern auch.
Zu guter Letzt, was wäre denn jetzt dieses Mal dein Appell an Unternehmen? Was würdest du denn jetzt sagen? Was sollten die Leute mitnehmen? Oder möchtest du noch was unterstreichen?
Ja, also mein Appell ist wirklich, schaut euch an, welche Ressourcen habt ihr und nutzt die für eine lebenswerte Zukunft. Sucht euch halt das raus, was für euch am besten passt. Und es, wie immer, es gibt ganz viele Wege, was man machen kann. Wir haben ja heute auch ein bisschen risikoaverser oder risikoreicher, ne? Da kann sich auch jeder oder jedes Unternehmen auch ausruhen, was so am besten passt. Aber es ist wichtig, dass diese Ressourcen genutzt werden, weil am Ende, wenn wir das nicht machen, wir leiden halt alle drunter, ne? Für die Unternehmen ist es genauso. Die sind natürlich auch betroffen von den Extremwetterereignissen, die jetzt zunehmen. Wir können keine Wirtschaft machen in einer 3 Grad heißeren Welt. Und es ist auch wieder für das Unternehmen selber, ist es wirklich gut, wenn die sich eben schon nachhaltig aufstellen. Also wenn man eben so einen Schritt schon vorangeht und dann nicht das so auf einen zukommt, wo man dann irgendwie nacharbeiten muss. Das war auch was ganz Schönes, was wir beim BNW gesehen haben, dass eben die nachhaltigen Unternehmen auch viel besser durch die Krisen kommen, die jetzt halt dann auch wieder bedingt sind eben durch die Transformation, die gerade stattfindet, durch die klimatischen Veränderungen, sowas wie Corona-Krise hängt da ja auch mit zusammen. Und die Unternehmen, die eben schon nachhaltig aufgestellt sind, kommen da wirklich besser durch. Also es lohnt sich auch wirklich. Es ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, das kennen wir alle, ne? Irgendwie, wenn man Gewohnheiten ändern möchte und so, muss man sich erstmal ein bisschen anstrengen. Aber dann eben gut zu schauen und dass es sich eben auch wirklich lohnt, sich das vor Augen zu halten, diese Anstrengung. Dadurch wird es dann nachher einfacher.
Ruth, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du erneut für uns genommen hast. Und ich habe auch das Gefühl, es war vielleicht noch nicht die letzte Runde, die wir gedreht haben gemeinsam.
Ja, vielen lieben Dank an euch. Ist wirklich immer wieder schön.
Danke.
Ja, Maike, wir hatten Ruth nochmal wieder zu Gast zum dritten Mal. Was nimmst du denn dieses Mal mit?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich sage ich fast jedes Mal, wenn wir mit ihr sprechen, das Gleiche. Ne? Erstmal bin ich immer so maximal beeindruckt, erstmal von ihr als Person, wenn wir mit ihr sprechen. Und ich finde es ja einen total schönen Weg, den sie da geht. Und auch jetzt spätestens auch mit dem Venture, was sie aufgemacht hat und so, und einfach auch offen damit umzugehen. Ja. Ich habe hier geerbt und ich habe jetzt dieses Geld und ich setze es fürs Gute ein. Also du erinnerst dich, wir hatten ja schon vorher, wo es darum ging, ja, über Geld reden wir ja nicht und wie macht man das? Und da aber mit voller Transparenz irgendwie auch reinzugehen und zu gucken, wie kann man denn auch seinen Impact damit vergrößern und anderen helfen, ist einfach genial und toll und das ja auch irgendwie selbstlos. Ne? Also natürlich zieht sie, das merkt man ja auch ganz viel für sich damit wieder raus, aber man könnte es ja auch leichter machen. So, man könnte sich so einfach gut gehen lassen. Und das finde ich einfach großartig. Und da immer wieder diese, ja, fast schon Check-ins mit ihr zu haben, das jetzt gerade ansteht, ist einfach inspirierend. Und ich glaube nochmal über dieses Thema, also gerade für dich persönlich ist es, glaube ich, super interessant, immer in den Austausch mitzugehen, auch abseits dieses Podcasts. Aber es ist ja auch einfach interessant, jetzt wieder auch für mich zu sehen, wie so ihr Werdegang ist und wie sie sich da stark macht für Themen und einfach ein tolles Vorbild auch.
Ich fand es auch wieder total inspiriert. Ich denke eben noch nach, deswegen bin ich auch so ein bisschen langsam. Ich denke halt dann irgendwie über unterschiedliche Aspekte nach. Der eine Aspekt ist tatsächlich, und das eben auch mal so zu benennen, ja, braucht es eigentlich Demokratie für Klimaschutz, was ja häufig so proklamiert wird, sozusagen das aus so einer Physikerperspektive, der Ursache-Wirkung-Zusammenhang, ja, vielleicht erstmal nicht. Aber das eben auch nochmal zu überlegen, okay, wie will ich denn eigentlich leben, ja? Und will ich halt dann irgendwie in so komischen Gated Communities oder so leben? Also das ist für mich, da spricht sie was an, was ich auch total habe, ja. Also ich hatte das auch gerade im Umfeld, dass halt da auch jemand halt dann irgendwie im Schüleraustausch war in Südafrika und dann halt dann irgendwie da auch in diesen Gated Communities da unterwegs war. Und da dachte ich, boah, ey, das ist so krass, da hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. Also für mich nicht, ja. Für meine Kinder halt dann irgendwie auch nicht. Und am Ende bin ich dann natürlich auch wieder bei diesem Thema, okay, ich muss ja auch irgendwie, also wenn ich dann halt dann irgendwie aber eben nur materiell verbunden bin mit meiner Umwelt, wenn ich sage, okay, mir geht's da gut, ich habe jetzt leckeres Essen und vielleicht einen tollen Pool und eine gewisse Sicherheit, dann ist das halt dann einfach aus meiner Sicht, komme ich immer mehr hin, immer einfach zu kurz gesprungen. Ja, also ich muss ja eben auf anderen Ebenen auch verbunden sein, also mit den anderen Menschen, mit der Natur, mit der Umwelt und natürlich eben auch, ja, da eben auch ein Stück weit, ja, also auch Mitgefühl haben und so. Und das ist irgendwie, Und dann kann doch sowas eigentlich gar nicht sein, also so langfristig sich etablieren. Und insofern denke ich da gerade noch mal so ein bisschen drüber nach. Und ansonsten freue ich mich halt auf alle Fälle da auch weiter mit Ruth im Austausch zu sein. Ich finde auch diesen Weg da mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, also mit diesen 11 Vorstandsmitgliedern interessant. Ich finde das auch wirklich interessant, nochmal zu gucken, was muss ich da auf europäischer Ebene tun oder was kann ich da auf europäischer Ebene auch bewirken. Also auch dort halt dann irgendwie entsprechende Netzwerke aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Hebel. Also ich freue mich auf alle Fälle auf den weiteren Austausch mit dir. Super.
Absolut. Nies, wir machen Mittag und gucken mal, welche Folgen noch so anstehen. Unser Kalender ist voll auf jeden Fall. Wir werden jetzt ganz schön wieder veröffentlichen in den nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.